Der sechste Sinn. Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse. Offen, authentisch und respektvoll. Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube. Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an kontakt@dersechstesinn.com. Per WhatsApp 0162 82 50 151. Auf Facebook der sechste Sinn. Bei Instagram der sechste Sinn. 6 als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, 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 der sechste Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Sinn. Wie angekündigt begrüße ich heute den lieben Daniel. Daniel, es war ja Ende 2020 in einer Grenzfrequenz von mir so eines meiner beiden Wünsche für dieses Jahr gewesen, dass ich A, einmal mit jemandem sprechen möchte über das Thema Voodoo und B, mit jemandem über das Thema sprechen möchte, außerirdische Begegnungen, ja, UFOs und alles, was halt nicht paranormal ist, sondern eigentlich relativ, naja, real ist, aber sehr, sehr unheimlich zumindest. Ich weiß auch von einer Zuhörerin, liebe Grüße, du weißt genau gerade, dass du angesprochen bist, die sich halt vor diesem Moment sehr, sehr fürchtet, dass ich einen Gesprächspartner im sechsten Sinn haben werde, der halt diese, ich sag's mal reißerisch, Alien-Stories rausholen wird, weil sie nämlich genau weiß, das ist neben dem Paranormalen, was man nur noch relativ abwehren kann, vielleicht etwas, was dann halt zu real werden könnte. Aber genug meiner Einleitung, meiner Worte. Mein lieber Daniel, erstmal Dankeschön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, auch in einer vollständigen Episode im sechsten Sinn halt beizuwohnen.
Ja, hallo Gerrit. Danke auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Das freut mich natürlich wirklich sehr. Ufologe finde ich ein bisschen übertrieben. Ich würde mich im Höchstfall Erforscher der Grenzwissenschaften nennen. Im Höchstfall. Ich bin sehr interessiert an dem Thema. Alles, was mit Ufologie und Außerirdischem und Weltall zu tun hat. Ich interessiere mich sehr dafür und es ist meine Leidenschaft. Ja, aber Ufologe wäre auf jeden Fall übertrieben. Was die Arbeit beinhaltet, die wir tun, die auf unserer Seite zum Beispiel Außerirdisches und Übersinnliches, das bin ja nicht nur ich. Das sind noch zwei andere Kollegen, der J.H. Baumgartner und der Roman Buchner. Wir beschäftigen uns mit Fällen, die uns zugetragen werden oder die wir im Internet finden und über die man liest und ja, versuchen, die eben aufzuarbeiten und zu forschen, was könnte dran sein, was ist es ein Fake, ist es, könnte was dran sein. Im Prinzip beinhaltet die Arbeit, mit vielen, vielen Leuten zu reden über dieses Thema. Wir bekommen viele Nachrichten oder ich bekomme auch Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die mir eben berichten, was ihnen passiert ist. Leute haben zum Beispiel am Himmel was gesehen, was sich nicht erklären können. Oder es gibt auch ganz verrückte Geschichten, wo Leute mir berichten, dass sie eben ja von Außerirdischen entführt worden sind. Oder seit ihrer Kindheit zum Beispiel von Außerirdischen besucht werden und entführt werden, an denen rumexperimentiert wird. Da muss man natürlich vorsichtig rangehen an die Thematik, weil da auch viele Geschichten dabei sind, die ja nicht ganz so glaubwürdig sind. Muss man ein bisschen unterscheiden, was an welcher Geschichte könnte was dran sein und was ist wirklich an den Hanneball gezogen. Muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall.
Also ich sehe da schon Parallelen zu den paranormalen Forschern, zu eurer Arbeit, die ja auch im Idealfall abwägen, versuchen, eine einen Hintergrund zu einem Phänomen halt komplett zu ergründen, bevor sie es dem einen gewissen Prozentsatz dann einer wirklich tatsächlichen paranormalen Gegebenheit sich dem dann hingeben und denen dann halt versuchen, eine Wertigkeit zu geben. Also da sehe ich schon Parallelen zu eurer Arbeit. Nur, dass wir halt in eurem Spektrum, in eurer Grenzwissenschaft, die ihr da tätigt, im weitesten Sinne halt nicht von einer ja, nicht physischen, nicht greifbaren Welt halt sprechen, weil sie ja irgendwo doch tatsächlich stattfindet.
Wir, wie soll ich sagen, wir gehen das Ganze sehr sachlich an. Viele Sichtungen, wenn wir jetzt von UFO-Sichtungen reden, stellen sich nach recht kurzer Zeit oft als was heraus, was definitiv erklärbar ist. Oft sind es die Wetterballons, von denen man hört. Oft sind es Flugzeuglichter, Spiegelungen etc. Und das kann man in der Regel in vielen Fällen oft auch als sowas schnell herausfinden. Und dann gibt es eben die Dinge, die nicht erklärbar sind. Eins davon habe ich selbst erlebt. Ich kann mal so einen kleinen Schwank erzählen. So hat es bei mir angefangen. Da war ich ungefähr, ich glaube, ich war 16. Es war so, ich bin jetzt 40, ich werde 41. Da war ich ungefähr 16 Jahre alt. Und meine damalige Freundin und ein Kollege, wir wollten zelten und wir waren bei meiner damaligen Freundin im Garten gezeltet. Wir haben unsere Zelte aufgeschlagen, wir haben ein kleines Feuer geschürt und es war sternenklarer Himmel, es war Sommer, keine Wolke am Himmel. Und wie es halt so ist, man quatscht ein bisschen, damals hat noch keiner ein Handy gehabt, konnte man nicht ins Handy gucken, haben wir noch uns unterhalten. Wir lagen eben neben dem Feuer, haben gequatscht und haben dabei in den Himmel geguckt und nach einer Weile, wir waren alle müde, waren wir still, haben einfach nur den Himmel angeschaut und der Kollege, der dabei war, der springt auf einmal auf und sagt, was zur Hölle ist das da oben? Und ich sag, was? Und er zeigt in den Himmel und sagt, guck hin, da ist ein Dreieck, sagt er. Ich habe erst ein paar Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was er meint und wo es ist, um es zu lokalisieren. Und dann sehe ich es auch. Und ich gucke so in den Himmel und sehe eindeutig ein Dreieck. Ein dreieckiges Flugobjekt. Also man kann sagen, UFO, es ist ja ein unbekanntes Flugobjekt. Das heißt nicht außerirdisch, das heißt nicht, dass es die Aliens waren, das heißt einfach nur, es ist ein unbekanntes Flugobjekt. Mir damals nicht bekannt und auch heute nicht in der Form. Es stand am Himmel und hat sich nicht bewegt. Und ja, es war mein erstes Erlebnis in dem Bereich. Und das hat mich nachhaltig auf jeden Fall beschäftigt. Das Ding stand am Himmel, hat sich nicht bewegt. Es war ein Dreieck, eine dreieckige Form gehabt. Die Ecken waren abgerundet, aber es war ein Dreieck. Und in der Mitte war ein Licht. Das hat so warm weiß geleuchtet, sage ich jetzt einfach mal. Hat nicht geblinkt, hat einfach nur geleuchtet. Und es stand einfach nur an der Stelle, hat sich nicht bewegt. Und wir haben das Ding angestarrt und keiner konnte was sagen. An UFO hat damals, an Außerirdische und sowas hat damals keiner gedacht von uns, war ja keiner in der Thematik irgendwie drin oder hat irgendwie davon irgendwas großartig sich damit beschäftigt oder irgendwas darüber gewusst. Und ja, wir fanden es ganz schön gruselig, dass das Ding, wir haben dann irgendwann angefangen zu diskutieren, was ist das, ein Flugzeug? Wenn es ein Flugzeug ist, dann ist es das komischste Flugzeug, das wir jemals gesehen haben.
Es hat sich auch nicht bewegt, oder?
Es stand wirklich wie in Stein gemeißelt, stand das Ding am Himmel, hat sich nicht einen Millimeter, also für unser Empfinden hat sich es nicht bewegt. Ja. Es war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie hoch es war, denn ich kann nicht, ich weiß auch nicht, wie groß es war. Also kann ich nicht sagen, es war.
Ja, es ist immer für uns Menschen ja unheimlich schwer, generell Distanzen abzuschätzen. Geschweige denn halt Größen in Distanzen halt abzuschätzen. Das ist halt nicht eine Fähigkeit, die uns so richtig mit auf den Weg gegeben wurde, ja.
Ja, dann stand das Ding da. Plötzlich hat das Ding angefangen, sich zu bewegen. Aus dem Stand hat das Ding einen Satz gemacht von, ich kann es ja nicht, kann es nicht schätzen, wie gesagt, ich schätze jetzt einfach mal mehrere hundert Meter. Wenn man bedenkt, es war vielleicht weit oben im Himmel. Und es hat wirklich eine blitzschnelle Bewegung gemacht und war plötzlich an einer anderen Stelle gestanden. Aber wieder, wie in Stein gemeißelt, an der Stelle gestanden, hat sich nicht bewegt. Wahnsinn. Da sind wir schon ein bisschen erschrocken und sind schon Richtung Tür gelaufen, so rückwärts. Wir wollten aber noch ein bisschen weiter gucken, was da passiert, obwohl wir wirklich Angst hatten, weil diese Bewegung hat uns wirklich sehr erschreckt. Dann kam es noch besser. Das Ding hat angefangen, sich im Zickzackmuster zu bewegen, so eine Z-Form hat das Ding sich bewegt, auch in blitzschnell, mit wahnsinniger Geschwindigkeit hat das Ding sich in einer Z-Form bewegt. Also es war unglaublich schnell. Unglaublich schnell. es hat uns dann den Rest gegeben. Also wir sind dann rein und haben uns dann in dem Zimmer meiner damaligen Freundin verbarrikadiert und sind auch nicht mehr raus in der Nacht. Und ich muss noch dazu sagen, also man konnte an diesen Dingen, es war sehr hoch, aber es war so hoch, dass man wirklich alles erkennen konnte. Man konnte erkennen, dass es dreieckig war, dass es abgerundete Ecken hatte und dass es dunkel war. Also es war jetzt nicht weiß oder, also es war dunkel, ich würde jetzt sagen schwarz oder ein dunkles Blau, könnte man sagen. Und es war sehr hoch, also Fenster oder sowas oder Türen konnte ich an dem Ding nicht erkennen. Es war einfach nur massiv und man konnte auch nicht erkennen, vor allem, man konnte keinen Antrieb erkennen an diesem Ding. Es gab keine Spuren wie bei einem Jet oder bei einem Flugzeug, dass du sagen könntest, da kommt eine Feuerstoß hinten raus oder sonst irgendwas in der Art. Also es war wirklich Wahnsinn, hat sich wahnsinnig schnell bewegt, es war nichts.
Und geräuschlos wahrscheinlich auch, oder?
Absolut geräuschlos, ja. Kein Geräusch. Und dieses Zickzack-Muster konnten wir zweimal beobachten, also zweimal hintereinander ganz schnell dieses Zickzack- oder Z-Muster geflogen, dieses Ding. Und am Ende immer wieder stehen geblieben, ja, als wäre nichts gewesen.
Wie alt wart ihr da gewesen? Ich habe das, glaube ich, am Anfang, entweder habe ich es nicht richtig gehört oder ich habe es mittlerweile...
Das dürfte 1996 gewesen sein, da war ich 16 Jahre. Okay. Da war ich 16 Jahre.
Ja.
Das war mein Erlebnis, mein erstes Erlebnis mit einem unbekannten Flugobjekt, was auch immer es war, ob es jetzt irdischen Ursprungs war, vielleicht Militärtechnik, was weiß ich, oder vielleicht doch was von woanders, das weiß man nicht.
96 war Drohnentechnologie auf jeden Fall noch weit entfernt und LED auch nicht verbreitet, weil es damals noch keine blauen LEDs gab.
Das ist, da war in dem nicht viel los, nein. Und deswegen, das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Also ich muss sagen, ich habe dann angefangen, Bücher. Danach habe ich angefangen, erst hat es angefangen, dass ich danach ganz oft den Himmel beobachtet habe.
Ja,
ich habe dann wirklich ganz den Himmel beobachtet, und weil ich echt, ich hatte Angst, aber ich war wirklich neugierig, das nochmal zu sehen oder nochmal sowas zu sehen. Das hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig beschäftigt, und ich stand dann jede Nacht, mitten in der Nacht an meinem Zimmerfenster und habe aus dem Fenster geguckt und habe gewartet, dass nochmal sowas passiert, aber es kam leider nichts mehr. Bis zum heutigen Tag nicht mehr. Ich habe wohl im Laufe der vielen Jahre jetzt nochmal das ein oder andere gesehen, wo ich sagen könnte, Mensch, was war das? Aber das waren vermutlich auch Satelliten oder wer weiß.
Ja, aktuell ist ja da draußen viel unterwegs. Ne? Also wie gesagt, Satelliten ist ja einiges, was ja halt auch das ein oder andere Phänomen für den Nichtwissenden da draußen, ja, obwohl Satelliten haben ja auch eine gerade Linie, die sie halt da draußen abfliegen. Und wer weiß, Elon Musk, was der sich alles noch einfallen lässt, was der da draußen um die Erde kreisen lässt in den nächsten paar Jahren. Von daher, ihr müsst euch da, glaube ich, schon auf das ein oder andere Phänomen noch einlassen, was da noch so kommt. Aber ja, das ist halt auch Teil eurer Arbeit, dass einfach unheimlich viel nach dreimal genauerem Hinschauen auch erklärbar ist. So, ne? Aber wie du es so jetzt beschrieben hast, gehe ich komplett mit konform. So ein Muster, solche Bewegungen oben am Himmel, schwierig, also wirklich schwierig. Wie ist das, in welcher Art oder Weise ist das halt erklärbar? Also auch aus deiner Sicht heute, du hast ja doch dementsprechend jetzt im Laufe der Jahre vieles dazugelernt und auch vieles von anderen Zeugen halt wahrscheinlich berichtet bekommen, und selbst heute, so erklärst du es ja auch gerade oder so hast du es ja auch geschildert, ist es dir halt auch noch nicht ganz plausibel, was es damals gewesen sein hätte können.
Das ist richtig, und anhand der vielen Berichte, die uns mittlerweile so erreichen, deckt sich meine Geschichte auch mit anderen Geschichten. Das finde ich so faszinierend. Dieses dreieckige unbekannte Flugobjekt wird oft gesehen, nicht genau in der Form wie meins, mit diesem Licht in der Mitte. Oft sind es dreieckige Flugobjekte mit Lichtern an allen drei Ecken. Aber die Bewegungsmuster stimmen oft überein bei Berichten von UFO-Zeugen, sage ich jetzt mal. Also das deckt sich mit vielen Berichten, die ich mittlerweile gehört habe. Und das finde ich schon ganz spannend. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich sage, ich weiß es nicht, was es war. Und wenn man und viele sagen, ich habe das und das gesehen, ich habe sowas gesehen, ich kann es mir nicht erklären, ich habe noch nie so ein Flugzeug gesehen, ich habe noch nie von so einem Flugzeug gelesen, das muss außerirdisch sein. Nein, es ist ein unbekanntes Flugobjekt, es ist unbekannt und da muss der Satz eigentlich auch enden.
Genau.
Du weißt nicht, was es ist, kannst du auch nicht sagen, es ist außerirdisch. Also.
Es ist ungewöhnlich auf jeden Fall, es hat keine Positionslichter, wie halt ein Objekt oder ein Flugobjekt, was halt theoretisch aus menschlich nachvollziehbaren Gründen halt in der Atmosphäre oder im Himmel, der sich halt bewegt. Wie gesagt, die meisten Sachen haben halt irgendwie ein Positionslicht. Ja, alles andere ist halt noch weiter oben, es braucht kein Positionslicht mehr, dann ist es aber halt ein Satellit. Und ja, aber du hast es genau richtig gesagt, wenn man wirklich tatsächlich so weit geht, dass man sagt, okay, es war irgendwie ein unbekanntes Flugobjekt, dann muss der Satz auch erstmal enden, weil mehr kannst du einfach nicht aus der Perspektive hier unten daraus rausholen, aus der Aussage.
Genau. Das war mein erstes Erlebnis in diesem Bereich. Wenn du möchtest, als ich noch jünger war, da war ich so ungefähr zwischen 8 und 10 Jahren, ich weiß mal ganz genau, war mein erstes Erlebnis, ich würde sagen, erstes paranormales Erlebnis und auch mein einziges. Wenn du möchtest, kann ich dir die Geschichte auch erzählen. Das weicht jetzt ein bisschen von der UFO-Geschichte ab, aber wenn du möchtest,
okay, ich räume dir eine paranormale Geschichte ein, ausnahmsweise. Aber dann möchte ich wieder eine nicht paranormale Geschichte hören.
Ich bringe die deswegen an, weil mein Kollege, der J.H. Baumgartner, er ist der Meinung, dass das UFO-Phänomen und viele paranormale Phänomene im Zusammenhang stehen. Mhm. Ist davon überzeugt. Der hat wirklich eine sehr gute, sehr gut erklärte Theorie, was diese Sache angeht. Wäre vielleicht auch mal bald für dich, mit ihm zu sprechen.
Ja, A, das und B, ich bin mal gespannt, wenn er denn die Zeit findet und die Muße findet, auch mal in den sechsten Sinn reinzuhören. Da sind ja unheimlich viele Aspekte, die da ja immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, also aus Zeugen, Augenzeugen oder Wortzeugenberichte halt, wie du es immer deklarieren möchtest. Ich habe mir das schon gedacht, dass das interessant sein könnte, auch für euer Forschungsfeld, weil ich habe jetzt auch bei euch ja schon so ein paar Episoden mir ja angehört und ich denke, es gibt viele Sachen, wo sich eine Schnittmenge ergibt, beziehungsweise wo sich vielleicht Erklärungen vermischen können, weil beide Welten, das muss ich hier echt nochmal ausdrücklich sagen, beide Welten, über die wir hier sprechen, sind für mich sehr real. Ja? Und dass sich das für uns nicht, wie gesagt, komplett voneinander trennen lässt und da auch viele Sachen untereinander, ja, wie dein Kollege das schon sagte, das sind schon, sollte man dem einen halt nicht eine Mauer davor setzen oder einen Stempel davor setzen und sagen so, hey, das ist Quatsch, ich kann mich da nicht mit beschäftigen. Ich denke auch, da sind viele viele Aspekte dabei, die dann auch mit in Betracht gezogen werden sollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die Brücke dazu schlägst mit deiner paranormalen Geschichte.
Also gut, ich war circa 8 bis 10 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr ganz genau leider. Ich musste ins Bett gehen. Wenn man jung ist, schicken die Eltern ja ins Bett. Dann muss man also ins Bett gehen, wenn die Eltern das sagen. Ich habe mich ins Bett gelegt und ich war nicht müde. Da ich müde war, habe ich mir eine Hörspielkassette angemacht damals mit meinem Walkman und habe an die Zimmerdecke gestarrt, denn ich war nicht müde. Und als meine Kassette dann irgendwann aus war, lag ich im Bett, hellwach und habe an die Decke gestarrt. Zum Fenster in meinem Zimmer, das war am Fußende des Bettes, hat das Licht reingeschienen. Es war so eine klare Nacht, auch mit Vollmond und es bisschen so spooky. Das Licht hat reingeschienen zum Zimmerfenster und hat meinen Kleiderschrank angeleuchtet, der links von mir in der Ecke stand. So. Und nach einer Weile, wo ich so liege, in die Stille lausche und an die Decke starre, höre ich auf einmal was aus dieser Ecke mit diesem Schrank. Und wie es so ist, bekommt man als Kind ein bisschen Angst, wenn man was Komisches hört, dann schärfen sich die Sinne und man hört genauer hin. Und ja, dann hat es mich aus den Socken gehauen. Dann habe ich wirklich aus dieser Ecke, so habe ich es damals empfunden, ein eindeutiges, ganz ruhiges Atmen gehört. Als würde jemand im Zimmer liegen und würde ganz tief und fest und ganz friedlich schlafen. Es war kein Atmen von einem Menschen, der wach ist und irgendwie aggressiv ist oder wütend ist oder einfach nur dasteht und atmet. Es war wirklich, als würde jemand ganz tief und fest schlafen. Jetzt könnte man meinen, vielleicht war es damals hat man große Heizungsanlagen noch gehabt, das ist ja schon lange her. Und die haben ja auch Geräusche gemacht. Da haben wir in einem Haus gewohnt. Im Keller hatten wir auch so eine Heizungsanlage. Habe ich später dann auch drüber nachgedacht. Vielleicht war es die Heizungsanlage. Aber die klang auf jeden Fall anders. Und ja, ich lag dann so in meinem Zimmer und habe dann dieses Atmen gehört und habe mich auf dieses Atmen konzentriert. Und es wurde immer deutlicher, dass es wirklich Atmen ist für mich, für mein Empfinden. Es war wirklich ein Atmen, als würde jemand da liegen und würde im Tiefschlaf sein. Und ich wollte eigentlich nach meinen Eltern rufen. Ich konnte aber nicht. Ich war so versteinert vor Angst. Ich konnte nicht rufen. Ich konnte auch nicht auf. Ich habe mich nicht getraut, aufzustehen und das Zimmer zu verlassen. Ich hätte so an dem Schrank vorbeigehen müssen, mehr oder weniger. Und ich habe mich nicht getraut. Also bin ich in meinem Bett geblieben, habe mir die Decke über den Kopf gezogen und habe alle paar Minuten den Kopf vorgestreckt und habe rausgehört, ob es noch da ist. Aber es war jedes Mal was leider noch da. Also habe ich mich wieder unter die Decke, habe so eine kleine Öffnung gemacht unter meiner Decke, dass ich atmen kann, und habe dann die Nacht unter dieser Decke verbracht. Nach ein paar Stunden bin ich dann eingeschlafen, morgens aufgewacht, wieder gelauscht. Das Atmen war glücklicherweise weg. Also bin ich aufgesprungen, aus dem Zimmer gerannt und habe es meinem Kumpel erzählt in der Schule, meinem besten Freund und Nachbarn damals. Er hat es mir natürlich nicht geglaubt, er hat mich ausgelacht. Aber für mich war das sehr real. Ich habe es dann erst nicht getraut, meinen Eltern zu erzählen. Und irgendwann habe ich es dann doch meiner Mutter erzählt. Und die hat mir dann was erzählt, das hat mich nicht wirklich beruhigt. Die hat mir erzählt, dass in diesem Zimmer, an dieser Stelle des Zimmers, das Bett stand von irgendeiner Uroma, die da auch gestorben ist. Tja, da kann sich jetzt jeder seinen Teil denken, was es damit auf sich hat. Vielleicht habe ich wirklich die Heizung gehört. Vielleicht habe ich irgendein Geräusch aus einem anderen Raum gehört. Vielleicht habe ich was
Automatisches erlebt. Oder es war das Echo dieser Frau, die dort ja noch liegt. Zumindest in einer Welt oder in einer Zeit und Raum ist ja halt relativ in diesem Fall.
Um jetzt diese Brücke zu schlagen, von der du gesprochen hast, mein Kollege Baumgartner hat gemeint, der hat mich damals gefragt, weil ich meinte, das Mondlicht hat so reingeschienen zum Zimmer. Er hat mich gefragt, war dieses Licht blau? Und ich sage, nein, es war nicht blau. Und dann frage ich ihn, warum? Und er sagt, oft in diesen Fällen ist es seiner Meinung nach nicht eine Geistererscheinung. Das heißt, oft ab und an ist es seiner Meinung nach nicht eine Geistererscheinung, sondern eher was, liegt sehr im Bereich des Außerirdischen, nach was man da suchen muss, wenn dieses blaue Licht hereinscheint. Das ist vielleicht ein Besuch von einem Wesen, von außerhalb ist und nicht von einem Geist.
Ist aber...
Wie?
Genau, es ist halt beides... sehr, sehr spekulativ, inklusive der vielleicht doch sehr realistischen Gründe, die das hätte haben können. Ne? Also gerade wenn man halt ein kleines Kind ist und dann fängt man an und hört was und dann steigert man sich da halt rein und dann ist es nachher für das Kind auch absolut diese Realität. Es ist schwierig, aber ich kann die Situation, in der du da gesteckt hast als kleines Kind unter der Bettdecke und das einfach aus dieser Ecke hast atmen hören, die Situation kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und die war definitiv sehr real gewesen, die Situation. Der Grund, spekulativ, aber komisch auch, dass deine Mutter bestätigte, dass da halt eine ältere Frau in diesem Zimmer verstorben ist.
Ja, das war auf jeden Fall, hat mich nicht sehr beruhigt. Vielleicht als Mutter, als 8- oder 10-jährigen Kind, was anderes erzählt.
Dein Kollege, der Herr Baumgartner, hatte ja... gerade was gesagt, dass es halt vielleicht einen außerirdischen Hintergrund haben könnte mit diesem blauen Licht. Wollen wir da mal vielleicht anknüpfen? Also jetzt nicht auf das Thema des blauen Lichts vielleicht, aber was ist dir da im Laufe deiner Arbeit beziehungsweise im Laufe deiner Forschung, die du so betrieben hast, dort schon zugetragen worden? Weil das sind ja auch so die Fälle, wo es dann wirklich sehr, sehr schwierig wird, das Ganze erstmal auch einem Außenstehenden nahezulegen oder zu erzählen, aber was sind dir da so für, wie gesagt, für Situationen oder für Geschichten? Geschichten ist immer ein falsches Wort, sorry. Aber was sind dir da so für Situationen halt geschildert worden?
Manchmal sind es Geschichten, wer weiß.
Ja, wer weiß, aber ne, wie gesagt, wir sind ja keine Geschichtenonkels, also sowohl hier bei mir als wie bei dir auch. Also.
Da würde ich auf jeden Fall gerne die Geschichte anschneiden, die wir in der Vorstellung schon angesprochen hatten, von dem jungen Mann, der im Alter von 7 Jahren den Müll rausbringen sollte. Vor dem Haus standen die Mülltonnen und es war so um die Weihnachtszeit, meinte er, war 7 Jahre alt, geht mit der Mülltüte zu den Mülltonnen und auf einmal sagt er, neben den Mülltonnen stand der Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann stand einfach nur da und hat ihn angeguckt. Klingt im ersten Moment lustig, wenn man die Geschichte weiterhört, erklärt sich einiges. Ich musste auch schmunzeln, als ich das erste Mal gehört habe von ihm, aber später, wie gesagt, erklärt sich einiges. Dieser Weihnachtsmann zeigt in den Himmel, der Junge guckt in den Himmel und im Himmel sieht er eine leuchtende Kugel. Und diese leuchtende Kugel, es war definitiv kein Stern, es war größer als ein Stern, wie man ihn von hier aus beobachten kann. Und diese Kugel hat angefangen, sich zu bewegen, zu tanzen und hat sich dann auch geteilt. Ich glaube, in 3 Kugeln hat die sich geteilt, die sich dann auch bewegt haben. Er ist dann wieder rein, aber ganz verstört und konnte sich das Ganze natürlich nicht erklären. Dieser junge Mann wird fast bis zum heutigen Tag, also ich glaube, das letzte Erlebnis hat er vor einem Jahr gehabt, hat er gesagt. Er ist jetzt, ich glaube, ungefähr in meinem Alter, so 40 plus. Und bis letztes Jahr wurde er immer wieder von diesem Phänomen verfolgt, von diesen hat immer wieder was gesehen, sag ich mal. Einmal hat er berichtet, dass er bei den Großeltern geschlafen hat, war schon ein bisschen älter. Und neben seinem Bett standen Pinguine, sagt er. Klingt auch wieder lustig. Aber später in der Geschichte stellt sich eben raus, dass je älter er wurde, haben sich diese Fantasiefiguren wie der Nikolaus oder diese Pinguine, die ihn da beobachtet haben, die wurden immer mehr, haben sich immer mehr verwandelt in diese Grey Aliens, die man so kennt, diese typischen Aliens mit den großen Köpfen, den schwarzen großen Augen und diesen dünnen Körpern mit den langen Fingern. Und erklären kann man das vielleicht damit, dass er vielleicht als Kind irgendwas gesehen hat, was wirklich für ihn wirklich schlimm war und sein Gehirn ihm einfach vorgetäuscht hat, es ist der Weihnachtsmann oder es sind lustige Pinguine, um einfach um ihm einfach nicht zu schaden, um seinem Schaden zuzufügen.
Also im Prinzip wie so ein Abwehrmechanismus, wenn man ein Trauma gehabt hat, dass man es entweder komplett vergessen hat, also wenn wirklich was Schreckliches passiert sein sollte, oder dass es einfach so eine komplett verdrehte Realität ist oder eine komplett verdrehte Wahrnehmung. Und der Junge hat halt in Wahrheit, wie gesagt, Gott, wer weiß was gesehen, also vielleicht ein Grey Alien, ja, um das so zu deklarieren. Aber für ihn war es dann halt, ja, banal das auch klingt, aber der Nikolaus oder halt diese 3 Pinguine, die an seinem Bett standen. Aber wie gesagt, du hast es schon genau richtig eingeläutet. Man sollte jetzt nicht direkt abwatschen und sagen, man lacht sich jetzt halt kaputt über diese Geschichte, weil sie ging ja noch weiter.
Die ging noch weiter, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, bis letztes Jahr hat er immer wieder solche Dinge erlebt und der Mann leidet auch wirklich darunter. Er leidet wirklich darunter. Jetzt kriegst du so eine Geschichte hingeknallt und dann überlegst du dir, was machst du aus der Geschichte? Was machst du jetzt mit der Geschichte? Erzählst du dem, dass er ein Spinner ist? Ja. Das machen wir natürlich nicht. Und es wird auf jeden Fall noch spannend mit dieser Geschichte. Es wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Also mein Kollege Baumgartner hat dem Mann angeboten, eine Rückführung durchzuführen. Von Rückführungen hast du wahrscheinlich auch schon gehört.
Mhm, ja.
Das ist, finde ich, ganz spannend. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bei mir hat es noch nie funktioniert. Ich bin für sowas, glaube ich, nicht empfänglich. Aber ich glaube, bei jemandem wie diesem Mann ist es vielleicht für ihn sehr hilfreich. Er hat sich auf jeden Fall, was ich noch sagen möchte, sehr, sehr bedankt für das Gespräch, dass er bei uns im Podcast das alles erzählen durfte. Sich sehr bedankt. Und das ist ja auch dasselbe auch wie in deinem Podcast. Die Leute haben ein offenes Ohr, die können ihre Sachen erzählen. Es tut den Leuten wirklich sehr gut. Und da sitzt jemand, der nicht sagt, du bist ein Spinner oder du bist ein Aluhut. Das ist ganz wichtig für die Leute. Die fühlen sich danach besser und Das ist ganz wichtig, finde ich auf jeden Fall, dass man den Leuten nicht irgendwie mit Spott oder so begegnet oder sagt, das ganz ist genau. Quatsch, die Geschichte. Ich hätte auch sagen können, ich will die Geschichte nicht im Podcast haben. Hey, das, wenn jemand hört, du hast einen Nikolaus gesehen und lustige Pinguine neben deinem Bett, die dich untersuchen, in einem komischen Untersuchungsraum. Da muss ich damit rechnen, dass die Leute und sagen, was das für ein Podcast ist.
Ich hatte ja den Fall, habe ich ja auch verfolgt, den ihr da geschildert hatte. Und es waren ja noch andere Unstimmigkeiten, die er dann halt so im Gespräch mit euch wiedergab. Was mir direkt ein Bild in meinem Kopf skizziert hatte, was eventuell passiert sein hätte können, das war zum Beispiel das, wo er sagte, er hatte ein Mädchen, das halt einfach auf einer Wiese lag oder auf einer Sonnenliege halt lag, als junger Mann oder als ja, wie alt war er da gewesen, also als Jugendlicher wahrscheinlich oder noch jünger, ist er halt hingegangen und hat diesem Mädchen, er hatte halt einen Bleistift irgendwo liegen gehabt und hat diesem Mädchen ohne großes Vorwarnung hat er einfach ihr den Bleistift in die Nase reingeschoben, mit dem für ihn in diesem Moment logischen Gedankengang, es ist mir ja genauso verfahren oder mir ist ja genauso hantiert worden und ich muss das genauso jetzt weitermachen. Also irgendwas ist da so Traumatisches bei ihm abgelaufen. Angenommen, er hat irgendwie tatsächlich diese eine an ihm wurde herumgedoktort oder an ihm wurde halt sonst was experimentiert, und das ist im weitesten Sinne in einer Hypnose oder in einer nicht wahrnehmbaren Bewusstseinszustand an ihm durchgeführt worden, aber irgendwas ist ja offensichtlich hängen geblieben. Also das fand ich schon ich kann es dir gar nicht richtig wiedergeben, aber so wie er es dann halt auch bei euch erzählt hat, also einfach, dass er dann dieses Gefühl hat, ich muss dieses Mädchen jetzt diesen Bleistift in die Nase reinstecken, weil es mir auch so widerfahren ist. Andere Sache, was ich auch bei mir direkt sehr was bei mir auch eine Assoziation direkt gebracht hatte, war, als er sagte, er kann einfach Pferden auch nicht in die Augen schauen.
Ja. Also ich kann den Pferden die Augen, denn die Augen erinnern ihn an diese, ich sag's mal, diese Greys, an diese Grey Alien, an diese großen, runden, tiefschwarzen Augen. Die Pferde haben ja auch so dunkle Augen.
So, der
Pferd, sehe ich das.
Ja, genau. Schaut mal einfach einen großen Gaul in die Augen. Das sind halt riesige, dunkle Augen einfach. Und wer weiß, in was dieser Junge, dieses Kind, in was, welche Augen er schauen musste und was ihm halt, so weit verwehrt wird jetzt oder was ihm halt rausgenommen wurde aus seinem Gedächtnis oder was da auch irgendwo im Unterbewusstsein noch wieder drin ist. Es ist ja eine Lebensgeschichte, die er da erzählt, ne? Also das sind so viele Aspekte, aber er offenbart euch ja bis zu seinem jetzigen, heutigen Stand eine Geschichte, seine Lebensgeschichte. Und das sind, wie gesagt, und das ist doch das Gute daran, dass ihr dem nicht durch die ersten Anekdoten schon direkt was abwägt, sondern dass ihr einfach auf eure Art und Weise und durch euer Wissen halt auch clever fragt und da dann auch weiter mit ihm in die Tiefe gehen könnt, ja. Also absolut wichtige Arbeit, die ihr da auch leistet, das muss man auch mal ganz klar so sagen, ne? Also an wen soll ich mich wenden, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie ein paranormales Phänomen gehabt habe, das ist bestimmt schon schwierig, aber an wen soll ich mich wenden, wenn ich das Gefühl habe, ich bin offensichtlich tiefgründig berührt worden und zwar auf eine Art und Weise, die halt aus diesem Bereich halt kommt, also aus einer außerirdischen Sichtweise. Es fällt mir persönlich ja schon schwer darüber, das einfach zu beschreiben, aber für die Person muss es ja noch wahnsinniger sein, das generell einfach bloß einen Dritten zu erzählen einfach.
Fakt ist, diesem Mann ist wirklich ein herzensguter Mann und ist wirklich ein sehr, sehr lieber Kerl. Ich habe danach noch ein bisschen mit ihm geschrieben und auch vorher. Ist wirklich ein sehr, sehr lieber Mann, der für mich sehr glaubwürdig wirkt. Und Fakt ist, dass diesem Mann irgendwas passiert ist. Vielleicht ist ihm wirklich physisch irgendwas angetan worden, von wem auch immer. Ob es jetzt von da oben ist oder von anderer Seite. Oder vielleicht ist irgendwas in seinem Kopf passiert, was ihn einfach das alles hat erleben lassen, Vielleicht war es ja auch nur in seinem Kopf. Wer weiß? Weißt du nicht, ne? Aber die Sache ist, diese Rückführung, diese Hypnose, die jetzt vielleicht stattfindet mit ihm, die kann ihm vielleicht helfen. Die wird auch von jemandem durchgeführt, der wirklich Ahnung davon hat, der wirklich auch weiß, was er tut, der viel Erfahrung hat in dem Bereich. Und es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend, die Geschichte bleibt weiterhin spannend, denn ich bin wirklich gespannt, ob und was bei dieser Rückführung oder bei dieser Hypnose rauskommt und ob sich da einiges aufklären lässt. Oder ob es vielleicht noch mysteriöser wird.
Wir werden auf jeden Fall auf eurem Kanal davon wahrscheinlich in Aspekten erfahren. Also wir wollen jetzt ja, das soll ja keine Blame-Show werden, was denn da nachher aus dem Schicksal des Mannes wird. Aber vielleicht wird sich das ein oder andere halt noch bei euch ja im Nachgang hören lassen. Ich habe gerade noch eine Frage, wo wir jetzt so über das Thema halt sprechen, sprichwörtlich dieses mit den Entführungen beziehungsweise mit diesen Begebenheiten. Gibt es da eigentlich so eine Art, setzen wir nicht eine Quote, aber irgendwie was Nachvollziehbares oder was Wertbares, was man sagen könnte, so und so oft passieren solche Fälle in Deutschland oder gibt es da eine Zahl, die man nennen könnte?
Also, du meinst jetzt so eine Art Statistik, wie oft sowas passiert, wie oft passiert? Also mir ist jetzt von keiner bekannt, ehrlich gesagt. Vielleicht weiß ich es auch einfach nur nicht. Es passiert auf jeden Fall oft, das kann ich dir sagen. Also wir bekommen viele Berichte über Entführungen, über solche vermeintliche Entführungen, muss ich sagen, kommen viele Berichte. Dann musst du abwägen, welchen höre ich mir an und welchen nicht. Und anhand von 3-4 Sätzen, wenn du mit den Leuten sprichst, kannst du dann schon oft abwägen, da kann ich dranbleiben und das ist Käse, ich sag's so. Auch wenn es für die Leute vielleicht echt war, aber oft ist es wirklich, wirklich so abgespaced, dass es, da brauche ich nicht dranbleiben.
Was sind denn so zum Beispiel Berichte, wo die Leute sagen, ich wurde entführt, beispielsweise, wo du sagst, okay, das sind immer so Eigenschaften dieser Beschreibung, die das Ganze dann doch schon glaubwürdiger machen halt.
Zum einen, wie bei dem Kerl, von dem ich gerade berichtet habe, der gute Mann ist, der wirkt auf mich. Es ist, wenn du mit jemandem sprichst, du merkst ja schon anhand der, wie sich jemand bewegt, an der Körpersprache, wo zeigen die Augen hin, wenn er spricht? Und ja, du merkst ja schon, wird er nervös oder bleibt er ruhig? Wie ist die Stimme, wie ist die Stimmlage? Also auf sowas achte ich zum Beispiel sehr, wenn ich mit jemandem rede. Deswegen mache ich oft dann auch so einen kurzen Videochat mit den Leuten oder ich telefoniere mit den Leuten. Da kannst du natürlich die Bewegungen nicht sehen, aber du kannst anhand der Stimme schon ein bisschen deuten. Und es ist einfach auch oft Intuition. Ne? Es ist oft Intuition. Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, er ist auf einer vielbefahrenen Straße gefahren. Es war am Dämmern. Und er ist auf dieser vielbefahrenen Straße gefahren und es waren vor ihm Autos und es waren hinter ihm Autos. Und während er so fuhr, verschwanden auf einmal die Autos hinter ihm und vor ihm. Sind die Autos verschwunden, meint er. Und über ihm kam so eine Flugscheibe, meint er. Eine Flugscheibe ist über sein Auto geflogen und hat ihn verfolgt eine ganze Weile. Die Autos hinter und vor ihm waren weg. Und diese Flugscheibe hat ihn sein Auto zum Stillstand gebracht. Es ist gelandet, dieses Ding. Jemand sei ausgestiegen. Es waren auch so Grey Aliens, seiner Beschreibung nach. Sind sie ihm ans Auto gekommen, haben die Tür geöffnet. Also wissen anscheinend, wie man Türen öffnet vom Autos. Ist ja nicht schwer. Und haben ihn da rausgezogen und mitgenommen und später wieder dorthin gebracht. Was in diesem Schiff passiert ist, weiß er nicht. Da hat er keine Erinnerungen mehr, meint er. Und wurde dann zum Auto zurückgebracht und dann ist er nach Hause gefahren. Die Geschichte klingt für mich einfach, es ist für mich zu abgespaced. Als, weißt du, es sind vor ihm Autos, hinter ihm Autos, es kommt ein Flugobjekt, lässt die Autos hinter dir und vor dir verschwinden und...
Okay, verstehe.
Weißt du, es ist zu viel Science-Fiction für mich, da ist zu viel Science-Fiction für mich bei so einer Geschichte. Das, ja. Das ist schon ganz lange her, als das jemand erzählt hat und da bin ich auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Das ist einfach zu freakig für mich.
Guck mal, da habe ich ja sogar auch eine ähnliche Story, die ich auch über... Du hast mich jetzt irgendwie halbwegs getriggert, deswegen fällt es mir jetzt gerade wieder ein, die Geschichte.
Raus damit.
Ja, raus damit. Ich versuch's nochmal. Also es ist auf jeden Fall Ende der 80er gewesen. Frau fährt mit ihrem kleinen Kind hinten im Rücksitz, fährt die eine Landstraße lang. Und dann sagte sie halt, dass sie anhalten musste, weil Wagen versagte oder was weiß ich. Und dann wäre es so gewesen, als ob sie von der Seite halt mit der Taschenlampe angeleuchtet wurde. Also als ob jemand mit der Taschenlampe halt reinleuchtet. Aber eine sehr, 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 sehr helle Taschenlampe. Also im Prinzip wie als wenn du dir heute eine anständige LED-Taschenlampe halt da reinleuchtest. Und das war so das Letzte, was sie halt mitbekommen hat. Das heißt, Wagen blieb stehen, Landstraße, da war nichts los gewesen. Aus dem Nichts von der Seite wird sie halt angeleuchtet. Sie guckt rüber, Licht wurde immer heller. Sie wacht wieder auf. Die Uhr vom Auto war, Gott sei Dank, weiß ich, 2-3 Stunden weiter. Der Wagen war von innen beschlagen gewesen. Das heißt, der Wagen musste auch ein bisschen gestanden haben, war halt nachts gewesen. Das Kind ist hinten, das Kind hinten schrie sich die Seele aus dem Leib halt raus. Und ihr war halt, als ob sie im Prinzip einen Sekundenschlaf gehabt hätte, aber es war halt anders gewesen. Und dann war es das halt schon gewesen. Also das ist ich kann dir nicht mehr genau sagen, aus welcher Ambition auch diese Geschichte halt erzählt wurde, aber das weiß ich noch, das wurde mir halt mal so erzählt und irgendwo, jetzt gerade wo du sagst, mit dem Mann auf der Straße, kam es gerade wieder hoch. Keine Ahnung, woher sie kam.
Ich muss sagen, dass ich bei Entführungsgeschichten, da bin ich bei, glaube ich, bei 95% kann ich, glaube ich, sagen, bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Dieses Entführungsphänomen beschäftigt uns natürlich auch, aber da gibt es ganz viele Leute, die sich profilieren möchten, vielleicht mit so einer Geschichte. Man merkt, wie gesagt, es gehört ein bisschen Intuition dazu und ist bei dir bestimmt genauso, wenn du Geschichten hörst. Manchmal erzählen die Leute das eben auf eine Art und Weise, du hörst gleich raus, das ist so nicht gewesen. So ist es nicht gewesen. Der würde das nicht so erzählen, die Tonlage wäre vielleicht anders. Es schwingt einfach ein bisschen mit, wenn jemand was erzählt, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Also das sagt mir einfach manchmal meine Intuition. Vielleicht liege ich manchmal falsch und tue jemandem Unrecht. Aber was ich noch dazu sagen muss, wenn ich mal eine Geschichte nicht glaube, dann sage ich es demjenigen auch nicht. Ich sag nicht, ich glaube dir nicht. Ich glaube dir, dass du das erlebt hast für dich. Ob es im Kopf war oder ob es wirklich passiert ist, ich glaube dir, dass du das für dich erlebt hast. Aber mit der Geschichte können wir nichts anfangen. Da können wir dir auch nicht weiterhelfen, die möchten wir auch nicht erzählen.
Ja, oder es ist wahrscheinlich irgendwas sehr Traumatisches passiert und dein Kopf macht Sachen, die du einfach im Nachgang so deutest einfach. Aber es war wirklich einfach was so hart, brutal, Traumatisches, dass sich das in einer Art oder Weise halt für dich anders nachher widerspiegelt. Also ist ja auch definitiv etwas, was nicht ungewöhnlich ist, wenn man ja halt auch so diesen Nacherzählungen halt von sehr traumatisierten Menschen halt spricht. Also entweder haben sie gar keine Erinnerung daran oder es ist halt eine total verzerrte Realität, die sich da abgespielt hat für sie in dem Moment.
Einfach um sich selbst vor größeren geistigen Schaden zu bewahren, ne?
Ja.
Sag dann einfach, hey, das war ganz anders, das war doch ganz cool eigentlich.
Ja.
Ja.
Sag mal, wer weiß. Sag mal, wie wahrscheinlich ist es denn, also um nochmal auf die Statistik wieder zurückzukommen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wenn ich mich jetzt im weitesten Sinne alleine im Wald bewege oder auf einer absolut stillen Fläche, wo nichts los ist, dass ich ja Besuch bekomme?
Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ziemlich nah an der Null.
Ah, okay. Habe ich es mir doch fast gedacht.
Ach. Die Leute fragen uns immer, wo sind denn die Aliens? Wo sind denn die Aliens? Ich sage ja immer, es ist ja fast unmöglich, dass es nur uns gibt im Weltall. Es ist ja fast unmöglich. Wer denkst du, wie viele Planeten es gibt im ganzen Universum? Es sind ja unzählige Planeten im ganzen Universum und viele, viele Tausende, vielleicht Millionen, vielleicht Milliarden davon sind in habitablen Zonen. Das heißt, in einem Sonnensystem wie unseres, die sind nah genug an der Sonne, dass Wasser flüssig ist, aber nicht so weit weg, dass es zu kalt ist. Das heißt, ähnliche Bedingungen wie bei uns. Flüssiges Wasser, das bedeutet vielleicht sogar Atmosphäre. Wenn das Magnetfeld des Planeten noch stimmt, wäre natürlich perfekt. Also es wäre natürlich nicht nur perfekt, es wäre natürlich auch eine gewisse Voraussetzung, dass da was leben kann, dauerhaft. Auf dem Mars zum Beispiel, ist er jetzt viel im Gespräch, da dieser Rover gelandet ist. Auf dem Mars gibt es eine Atmosphäre, eine dünne Atmosphäre, in der könntest du nicht leben, aber es ist immer noch eine dünne Atmosphäre vorhanden. Das Magnetfeld vom Mars ist leider so schwach, dass es die, die Strahlungen der Sonne nicht ableitet zu den Polen, sondern über die ganze Oberfläche werden die geleitet, komplett über die ganze Oberfläche. Und diese Sonnenstrahlungen, Einstrahlungen von der Sonne, die, wie sagt man denn am besten, die ziehen die atmosphärischen Teile aus der Atmosphäre. Also die Atmosphäre kann nicht stabil bleiben deshalb. Ich kann es nicht so gut erzählen, ich bin ja kein Astrophysiker. Ich bin ja nur Laie. Auf jeden Fall muss auf den habitablen Planeten muss ja vieles passen, damit dort Leben entstehen kann. Aber Wasser ist schon mal eine gute Voraussetzung und die richtige Temperatur ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann sagen die Leute, Mensch, es gibt so viele potenzielle Kandidaten für einen bewohnbaren oder einen Planeten, auf dem Leben entstehen könnte, weil es ja tausende, abertausende habitable Planeten gibt. Wo sind denn die Aliens? Warum waren sie noch nicht hier? Oder warum zeigen die sich nicht? Und das fragen wir uns, muss ich immer sagen, wir fragen uns das auch. Ne? Es ist ja, es gibt halt Theorien, warum es so ist. Es gibt, ich meine, glaubst du denn, dass es noch andere Zivilisationen gibt im Weltall?
Ja, also ignorant wäre es auf jeden Fall zu denken, dass wir da die einzigsten auf der intelligenten Ebene sind, die hier im ganzen großen Universum halt unterwegs sind.
Es sagt, dass wir intelligent sind. Das sagen wir.
So, von daher, und die These, wo sind sie denn? Ja, okay, da können wir jetzt gleich alle wirklich unsere Aluhüte rausholen. Da geht's ja richtig heiß her, wenn man denn da in diversen Foren wahrscheinlich oder in diversen Communities sich da bewegt. Also gibt's ja alles Mögliche. Also gibt's ja von bis, es gibt ja bis zu 5 verschiedene Alienrassen, die bis ins feinste Detail mit unseren höchsten Regierungsämtern schon in Kontakt sind. Und es gibt ja alles Mögliche. Ne? Also wir sprechen auch im gleichen Atemzug können wir auch gleich über die Hohlerde sprechen oder über dass die Erde generell flach ist, oder das widerspricht sich dann wiederum auch natürlich, wie kann eine flache Erde auch noch hohl sein, und Mars-Mission etc. pp. Und Mondlandung, können wir auch gerade mal ganz kurz unseren oder meinen Zuhörer mal ganz kurz abholen. Ich vermute, du hast da eine Meinung zu, die dann aber nicht in die Richtung geht, dass das schon echt ich will es jetzt relativ politisch korrekt ausdrücken. Das ist, vielleicht fasst du das mal in Worte. Was hältst du denn von diesen Theorien?
Du möchtest jetzt von mir wissen, was ich von der hohlen Erde, von der flachen Erde...
Von der Mondlandung?
Mondlandung, von den Reptiloiden vielleicht noch?
Reptiloiden, genau, die habe ich ganz vergessen. Unsere Angela Merkel soll ja auch eines der Oberhäupter der Reptiloiden sein, oder?
Bill Gates, Lady Gaga, alle sind dabei. Alle sind dabei. Ich halte von diesen Theorien gar nichts. Ich bin bei Reptiloiden komplett raus. Ich bin bei der Mondlandung komplett raus. Meine Meinung ist, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Das ist definitiv Fakt. Es ist passiert. Da stimmt mich auch keiner um. Und diese sogenannten Beweise, die dann immer gezeigt werden, warum es nicht so ist, ja, schwierig.
Hanebüchene Theorien teilweise.
Ja, absolut. Da spare ich mir die Atemluft, darüber zu diskutieren. Und die flache Erde ist für mich auch kompletter Unsinn. Es ist einfach, du kannst das alles so leicht beweisen, dass es nicht so ist. Und das ist für mich einfach, Bullshit. Also wer dran glauben möchte und wer da, es ist ja auch so, wenn jemand dran glauben möchte, und es entstehen lustige Gespräche und interessante Diskussionen, dann ist es ja auch cool, dann haben die Leute was zu diskutieren, die haben ihr Hobby, und solange da keiner militant wird und versucht, Leute zu, was weiß ich, zu rekrutieren für ihre Sache auf irgendeine Art und Weise, dann ist es ja völlig in Ordnung, wenn jemand für sich das denken möchte, von mir aus, aber es sind halt einfach Sachen, die widerlegen sind.
Ganz genau. Jetzt hast du aber noch die Hohlerde ausgelassen.
Die hohle Erde, ich habe ja von dir schon gehört, dass Godzilla sich in der hohlen Erde von A nach B bewegt hat.
Das weiß doch jeder. Ne? Godzilla kann sich nur deswegen so schnell auf der Erdkugel bewegen, weil er sich halt durch die hohle Erde bewegen kann. Halt. Und dadurch, finde ich, sind da schon verdammt viele Fakten auf der Plusseite der hohlen Erde. Godzilla.
Also wer das nicht weiß, der ist doof.
Ja. Ja.
Nee. Hohle Erde, halte ich, ist die hohle Erde Verschwörungstheorie, sage ich mal, das Wort ist ein bisschen blöd, aber ja, sag ich mal, die besagt ja, dass es innerhalb der hohlen Erde eine komplette, riesengroße, allumfassende Zivilisation gibt und dass da drin auch, ja, es ist eine wahnsinnig riesengroße Zivilisation, die nicht nach außen kommt. Die wissen zwar von uns, dass es uns gibt, kommen aber nicht nach außen. Und ich habe ein Interview gesehen auf YouTube von zwei Leuten, die angeblich aus der hohlen Erde stammen.
Ach.
Ich kann dir das mal schicken bei Gelegenheit, dieses Video, wenn ich es wieder finde. Ja, ich finde es bestimmt wieder. Ich hab's abgespeichert, glaube ich. Die berichten, es ist wirklich, wenn du denen beiden zuhörst, wie die erzählen von der hohlen Erde, von der inneren Erde, wie die dort leben, was es dort alles gibt. Es hört sich wirklich wunderschön an. Es ist wirklich die schönste Geschichte, die du dir vorstellen kannst, die du vielleicht deinen Kindern zum Schlafen gehen erzählen kannst. Wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und wenn das alles wirklich wahr wäre, wäre das wirklich wunderbar. Und dann würde ich auch verstehen, warum ich nicht raus möchte.
Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich bin mal sehr gespannt auf die beiden Nasen, die du mir da weiterleitest. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Also wenn die im Ansatz, wenn es irgendwelche Hippie-Rednecks sind, dann gehe ich davon aus, dass sie sich irgendwie einen Kaktus aufgekocht haben, der sonst was an Inhaltsstoffen in sich hatte. Und die gehen jetzt wahrscheinlich den Rest ihres Lebens da mit diesem aufgekochten Kaktus-Tee auf Sendung. Natürlich waren sie dann auch in der Hohlerde gewesen. Ist so ein Thema halt für sich. Ich will da auch keinen abwatschen mit, oder du auch nicht, aber gerade in dem Bereich, was ihr halt macht, müsst ihr euch diesem Thema auch oder generell auch diesen Themenbereichen einfach auch immer wieder gegenstellen. Also wie gesagt, es gibt es in der paranormalen Welt halt auch immer wieder, dass es da Aspekte oder Sichtweisen gibt, wo der eine sagt, so oh, Esoterik, boah, geht gar nicht, oder Spiritualität, das sind so viele Sachen, die funktionieren einfach nicht, oder das ist Spinnerei. Und offensichtlich ist es ja, also wie gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen witzig angegangen schon tatsächlich, aber für manche Leute ist es halt auch eine Art Realität. Und wenn sie damit fein sind, okay, so what, sollen sie jedem das Seine, ja. Aber wie du schon sagst, solange man nicht da militant wird oder da jemand versucht, was aufzuerlegen, alles gut, sollen sie dabei bleiben halt, ne?
Nochmal zu der Sache, warum Aliens uns noch nicht besucht haben oder sich noch nicht vorgestellt haben. Wenn ich ein Alien wäre und ich wäre, und es wird ja, die Theorie sagt ja, wenn es eine Zivilisation schafft, durch den interstellaren Raum zu reisen, mit wahnsinniger Geschwindigkeit und uns zu besuchen, dann sind die uns weit voraus. Soweit ich auf jeden Fall zustimmen, dann sind die uns bestimmt sehr weit voraus. Und ich rede da nicht von 200-300 Jahren, da reden wir vielleicht von ein paar tausend Jahren, die uns voraus sind. Wenn ich jetzt ein Außerirdischer wäre und möchte die Erde besuchen, dann möchte ich ja irgendwie einen Mehrwert davon haben. Ich möchte die nur besuchen, weil ich, was will ich auf der Erde? Auf der Erde herrscht Krieg, Gier, Neid, die Leute schlagen sich die Köpfe ein wegen Religionen. Und wenn du eine intelligente Spezies bist, die uns weit voraus ist, die hatten das vielleicht auch schon mal auf ihrem Planeten, haben das aber bestimmt schon lange überwunden. Davon gehe ich einfach aus. Das ist einfach meine Theorie. Und wenn die uns jetzt 10.000 Jahre voraus sind, was für einen Mehrwert hätten die, wenn die uns besuchen? Ich würde auch nur um die Erde herumkreisen, würde mal gucken, hey, was wächst da, was wächst da? Dann nehme ich ab und zu mal einen mit und schneide den auf und guck mal, was da drin ist. Machen wir ja auch, wenn wir irgendwie eine neue Spezies entdecken. Da wird erstmal seziert und geguckt, was ist da drin und wie funktioniert das und was weiß ich. Und so würde ich es auch machen, wenn ich ein Außerirdischer wäre, wenn ich die Erde besuchen würde. Ich würde das heimlich machen. Ich würde hier mal was mitnehmen, hier was mitnehmen. Hier diese berühmten Entführungen von Kühen, die früher immer in Filmen auch gezeigt wurden, wenn die Aliens die Kühe hochgezogen haben mit ihrem Traktorstrahl in ihr UFO. Ja, sowas würde ich dann tun. Ich habe ja gar keinen Mehrwert, wenn ich mich preisgeben würde den Erdenbewohnern. Die würden wahrscheinlich... Ich sehe, hier ist überall Krieg, die schlagen sich die Köpfe ein, wegen Geld und wegen Religion. Ich müsste Angst haben, wenn ich aussteige, dass die meinen Schädel einschlagen und mich einsperren und aufschneiden.
Oder dass halt diese Erdbewohner noch mehr Unruhe stiften unter sich, weil ihr ganzes Weltbild plötzlich dann noch mehr zerrüttet ist. Also um sie selber zu schützen und um sie selber mehr oder weniger ihrem Schicksal zu ergeben, sie werden sich wohl, irgendwann wird alles sich finden, aber wenn ich da jetzt auch noch mich etabliere und zeige, dann wird es halt nicht besser werden wahrscheinlich.
Schau, der Mensch hält sich selbst für intelligent. Der Mensch hat Handys erfunden. Der Mensch hat hochkomplexe Computersysteme erfunden. Hey, guck mal, wir können kommunizieren über eine Kamera und über Mikrofone, übers Internet können wir kommunizieren, fast in Echtzeit. Was der Mensch alles erfunden hat, selbstfahrende Autos, riesengroße Gebäude haben wir gebaut, wir haben Opern geschrieben, was weiß ich, alles Sachen, wo wir nach unserem Empfinden intelligent sein muss dazu. Für eine Zivilisation, die uns vielleicht 10.000 Jahre plus oder vielleicht nur 5.000 Jahre voraus ist, sind wir bestimmt nicht intelligent. Vielleicht sind wir nicht intelligent für die. Wir sind Menschen. Wer ist uns am nächsten hier auf der Erde? Am nächsten sind uns die Schimpansen. Vom Schimpansen trennen uns, also der Schimpanse und der Mensch, der Unterschied zwischen Schimpanse-Mensch sind 2% in der DNA. 2 kleine Prozent sind das. Und wenn ein Schimpanse so ein Kinderpuzzle in die Hände bekommt und steckt den Stern in die Sternform rein und das Viereck in die Viereckform rein, dann ist das schon für einen Schimpansen eine große Leistung. Oder wenn er sich ein kleines Werkzeug baut, um damit Termiten aus dem Bau zu popeln, das ist schon eigentlich eine große Leistung für so einen Schimpansen. Oder wenn er Zeichensprache lernt, das ist schon eine große Leistung. Der Unterschied sind nur 2%. Schau, was der Mensch alles schaffen kann und was so ein Affe leisten kann, im Höchstfall. Es sind 2%, die uns trennen in der DNA. Jetzt stell dir vor, es gibt eine außerirdische Rasse, die auch 2% über uns noch ist mit ihrer DNA, in ihrer DNA. Stell dir vor, 2% über uns, was wir alles erfunden haben, gebaut haben, gemacht haben, 2% über uns, was da noch möglich ist. Für die sind wir die Affen.
Ein sehr, sehr schöner Vergleich. Also bildlicher Vergleich einfach mal, aus welchen Ambitionen da eigentlich von außen auf uns eingewirkt werden sollte, wenn überhaupt, ne? Aus welchem Grund da auch nichts passiert aktuell oder scheinbar nichts passiert einfach. Und wenn dann immer nur in diesen kleinen Fällen, die ihr dann ja versucht auch zu dokumentieren oder die dann halt immer wieder an euch weitermachen lässt, weil das halt bloß diese Observierungssachen sind oder einfach diese kleinen punktuellen Operationen, die da vielleicht hier tätig gemacht werden, also getätigt werden, so rum halt. Also hast du sehr, sehr schön dargestellt. Also ich konnte dir, ich glaube unser Zuhörer auch, der konnte dem Ganzen auf dieser Art dir jetzt auch sehr, sehr gut folgen. Es ist eine ganz schöne Erklärung einfach und finde auch eine nachvollziehbare. Es ist doch schon, ja, ist schon in Ordnung.
Der Punkt ist, vielleicht sind wir einfach nur zu primitiv und für eine außerirdische Zivilisation, die uns weit voraus ist, vielleicht sind wir einfach nur zu primitiv, die können mit uns gar nichts anfangen.
Naja, das ist natürlich möglich, aber wer weiß, vielleicht auch bei den außerirdischen Rassen gab es dann, wenn sie jetzt so, sagen wir mal, 10.000 Jahre in der Zukunft waren, gab es vor 10.000 Jahren auch so paranormale und investigative Podcasts, die sich da auch drüber unterhalten haben und die sind jetzt halt einfach auch ein bisschen weiter. Wer weiß, wer sich unsere Sachen hier da oben auch so anhört und denken sich so, ja, ihr habt schon eine gute Idee, aber ihr müsst noch 10.000 Jahre reifen. Kann natürlich sein. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und will dann auch jetzt langsam aber sicher unser Gespräch jetzt erstmal zum Ende führen. solche Themen, genau solche auch so philosophische Ansätze, ja, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend und ich würde mich da auch total drüber freuen, bei dir auf deinem Podcast da in Zukunft auch, ja, mehr zu hören, was es halt angeht. Einfach nur mal, dass man sich da diesen Gedankengängen da auch mal einfach mal so ein bisschen den freien Lauf lassen kann, weil das ist schon ein Thema, definitiv. Also angefangen von, also ich habe ja ich hole nicht jetzt aus, aber ich sage jetzt mal, der Start von Prometheus, also von dem Kinofilm halt, das ist halt auch so ein Ding, du kennst bestimmt den Film, für den Zuhörer ganz kurz, außerirdische Rasse, also Prometheus, die Erbauer, kommen halt auf einen fremden Planeten und vermischen ihre DNA halt mit dem Biotom des fremden Planetens und daraus entwächst dann halt später auf diesem fremden Planeten entwächst dann halt Leben, was irgendwo in der Grund-DNA dem Erbauer halt ähnelt. So, das ist so diese Prometheus Geschichte einfach daraus. Und es ist ja möglich, dass es hier auf der Erde ähnlich stattgefunden hat. Es gibt da ja auch die Theorien halt zu dem wirklich tief asiatischen Bereich, dass da irgendwie Verbindungen halt zu herrschen oder afrikanischen Kontinent. Warum hat sich überhaupt hier die Menschenspezies so weit entwickelt oder wo kommt sie überhaupt her? Und. Also wenn du mich fragst, ich habe da schon viele Fragen oder viele philosophische Ansätze und da würde ich mich echt total freuen, bei euch da in Zukunft immer mehr auch mal was zu hören. Das ist halt genau euer Ding. Also genau diese Themen oder halt auch diese Augenzeugen oder diese Zeugenberichte halt da draußen aufzunehmen. Das ist schon, ich find's sehr, sehr spannend und da möchte ich echt nochmal an euch appellieren und auch nochmal ein großes Dankeschön sagen, dass ihr euch dem Thema auch so annehmt und das dann auch uns da auch so dran teilhaben lasst. Und macht da einfach weiter so. In dem Sinne, ich sag dir schon mal vielen lieben Dank, Daniel, dass du bei mir hier zu Gast warst. Schon mal so ein paar Aspekte zu preisgegeben hast. Und in alter Manier gehören die letzten Worte dir. Ansonsten danke ich dir schon mal. Dankeschön, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Es war wirklich sehr spannend, sehr interessant. Ein dickes Lob an deinen Podcast. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles gehört, aber ich habe schon vieles gehört jetzt. Ich kenne ihn ja noch nicht lange leider. Sehr schöner Podcast. Leute, hört der sechste Sinn. Und auf Facebook Außerirdisches und Übersinnliches und natürlich auch den dazugehörigen Podcast. Vielen Dank.
Wir packen alles unten in die Shownotes rein. Seid gespannt und bleibt dran. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast-Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure 5 Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein 6. hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der 6. Sinn, der 6. Sinn.